freue mich, dass ich wieder einmal hier unter den lieben Geschwistern von Heiden und Umgebung sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Den Predigttext finden wir im Psalm 37, die Verse 3 bis 9. Ich lese von Vers 1 bis Vers 11 aus Psalm 37, 1 bis 11. Von wem? Von David. Also vom König David. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn, vor dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. Und du siehst dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an der Fülle von Heil. Eine wunderbare Verheißung. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, du allmächtiger Gott, der du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hast, um uns zu erlösen von der Sünde. Ich danke dir auch für dieses Wort, für die Verheißung. Bitte dich für uns alle, dass du uns stärkst, aufrichtest, ermutigst, befestigst. Amen. Das Thema wurde bereits angekündigt. Ein Leben der Geborgenheit bei Gott mitten im Kampf des Lebens. Der Kampf des Lebens gehört dazu, aber wir dürfen und sollen geborgen sein. Mit folgenden Unterthemen. Erstens, in Gott meine Erfüllung finden. Und zweitens, Gott meinen Weg anbefehlen. Und drittens, still auf Gott warten, statt mich aufzuregen. Der Psalmist teilt hier die Menschheit klar in zwei Gruppen. Da sind die Bösen und da sind die Guten. Ja, ist ein bisschen arrogant, nicht? Würden wir vielleicht meinen. Aber es geht nicht darum, dass die einen von Natur aus besser sind als die anderen. Es geht nicht darum, dass man sagt, die einen haben halt eine gute Natur und die anderen eine böse Natur. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern es geht hier ganz klar um die Beziehung zu Gott und um Gottes Bund mit den Menschen. Es geht um das Bundesverhältnis zu Gott. Die einen, die nehmen diesen Bund an mit all seinen Verheißungen, mit all seinen Segnungen und die anderen verwerfen diesen Bund und damit auch die Verheißungen und den Segen und die Segnungen, die Gott verheißen hat. Gott macht einen Bund mit seinem Volk im Alten Testament, mit Israel und verheißt ihnen seine Gaben. Aber der Mensch kann diese Gaben verwirken. Er kann sie verwerfen, indem er den Bund mit Gott verwirft. Der Mensch ist also vor die Entscheidung gestellt. Will er in diesen Bund sich einlassen auf diesen Bund? Will er darin leben und dann die entsprechende Geborgenheit bei Gott erleben? Oder will er ihn verwerfen? Es ist interessant, dass hier in diesem Text vor allem folgende Aufforderungen auffallen. Erstens, vertraue auf den Herrn. Zweitens, wälze auf den Herrn, so wörtlich Drittens, sei still vor dem Herrn. Vers 3, Vers 5, Vers 7. Und dementsprechend wollen wir jetzt auch die Predigt gliedern. Es geht erstens um die Beziehung zu Gott. Es geht zweitens um die Beziehung zum von Gott geschenkten Leben. Und es geht drittens um die Beziehung zu Mitmenschen. Wir wollen überlegen, was dieser Text damals und heute bedeutet und uns zu sagen hat, damit wir eben diese Geborgenheit erleben. Erstens, in Gott meine Erfüllung finden. Ich lese die Verse 3 und 4 noch einmal in Psalm 37. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. So die Elberfelder Übersetzung. Das tönt sehr gut. Lust haben und alles, wonach mein Herz begehrt, das schenkt er mir. Wunderbar verlockend. Es ist wunderbar. Und trotzdem sollten wir schauen, und gerade weil es wunderbar ist, sollten wir schauen, in welchem Kontext diese Verheißung steht. Sie ist nicht einfach kontextlos gegeben. Habe Lust und alles, wonach du begehrst, das schenkt dir Gott. Im Gegenteil. Es geht hier ganz klar um Menschen, die den bösen Menschen zuschauen und sehen, ja, eigentlich geht es ihm ja viel besser als mir. Oberflächlich gesehen hat er viele Vorteile, hat Lust, hat Freude, scheinbar und so weiter, und man ist neidisch. Und diese Menschen werden hier aufgefordert, wohne im Land. Warum? Sie wollen doch im Land wohnen. Aber es heißt ganz klar, diese Menschen, denen man gegenüber neidisch sein könnte, die werden ausgerottet. Sie werden nicht im Land wohnen bleiben, sondern die Sanftmütigen, die Gerechten, die auf Gott hoffen, die Gesegneten Gottes, sie werden das Land besitzen. Das ist hier eine ganz klare Verheißung. Wohne im Land heißt also, verhalte dich wie einer, der eben mit Gott lebt und entsprechend diese Verheißung hat, dass er im Land wohnen wird. Sei nicht neidisch den Bösen gegenüber. Sie werden nicht im Land wohnen bleiben. In Psalm 60, Vers 21, da lesen wir, dass eine Verheißung für die Zukunft Israels durch den kommenden Erlöser, durch den Messias, durch Jesus Christus, Psalm 60, Vers 21, und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein und werden das Land besitzen auf ewig. Sie, ein Sprössling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Darauf, auf solche Verheißung konnte Paulus Bezug nehmen, wenn er in Römer 11 zum Beispiel spricht, und so wird ganz Israel gerettet werden. Und Jesus zeigt uns aber in der Bergpredigt, dass das eine Verheißung ist, die nicht nur für die Zukunft gilt, sondern offenbar jetzt auch schon. Denn Jesus sagt auch in der Bergpredigt, die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Das ist eine Verheißung, die gilt jetzt sicher so für uns wörtlich nicht, aber ja, sonst müssten die Christen ja auf der Welt alles beherrschen. Aber in einem übertragenen Sinn können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass das für uns auch heute eine Verheißung ist. Nur die Frage ist, wer ist dann ein Gerechter? Das ist also die entscheidende Frage. Gehöre ich dazu oder nicht? Zu diesen, die die Verheißung haben. Wer ist ein Gerechter? Nun, ein Gerechter ist nicht ein vollkommener Mensch nach der Bibel. Ein Mensch, der keine Fehler macht, sondern ein Gerechter ist schon im Alten Testament jemand, der mit Gott im Bund lebt. Gott schließt einen Bund, nimmt die Menschen mit hinein, vergibt ihnen die Sünden, reinigt sie von den Sünden und macht sie zu seinem Volk. Und der Mensch kann den Bund annehmen oder nicht, er kann ihn ablehnen. Und da lesen wir, auch wiederum in Jesaja 53, Vers 12, die interessante Verheißung, wo es heißt, mein Knecht, also der kommende Erlöser, der Gerechte. Er allein ist wirklich gerecht. Er allein ist wirklich sündlos. Jesus Christus. Er hat sündlos gelebt auf dieser Erde. Er, der Gerechte, er wird die vielen zur Gerechtigkeit führen. Nur durch Jesus Christus werden wir Gerechte, indem er uns die Sünden vergibt, weil er am Kreuz dafür gestorben ist. An meiner Stelle die Sünde auf sich genommen, bis zur letzten Konsequenz, bis in den Tod. Und deswegen schreibt Paulus in Römer 5, Vers 19, durch einen Menschen, nämlich durch Adam, wurden wir alle als Sünder eingesetzt. Und durch einen, durch Jesus, durch seinen Gehorsam, wurden wir alle als Gerechte eingesetzt. Nun, in Jesus Christus sind wir Gerechte, sind wir Gesegnete, wie Paulus in Epheser 1,3 schreibt, durch Jesus hat Gott uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Wir sind Gesegnete Gottes. Und nun folgt die Aufforderung an solche Gerechte, wohne im Land oder bewohne das Land und bewahre Treue. Das gleiche Wort kann auch wiedergegeben werden mit bewahre Glauben. Glauben und Treue gehören untrennbar zusammen. Es sind die Gerechte, die im Land leben sollen, im Bund mit Gott. Und dann heißt es, und habe deine Lust am Herrn. Nun, was heißt das, seine Lust am Herrn haben? Das Wort, das hier übersetzt wird mit Lust haben, kann auch übersetzt werden mit verwöhnt werden. Werde verwöhnt vom Herrn. Ja, gut, wollen wir doch gerne, hä? Aber das gleiche Wort wird auch im negativen Sinn gebraucht. Nämlich, wenn man in sexuellen Verirrungen lebt. Davor wird Israel gewarnt im Alten Testament. Da erscheint das gleiche Wort. Wo sie sich scheinbar verwöhnen lassen, was aber nicht wirklich zur tiefen Erfüllung führen kann. Sondern eher unbefriedigt sein lässt. Das ist also ein falscher Weg, ein trügischer Weg. Mit anderen Worten sagt uns der Psalmist hier, suche deine Erfüllung nur bei Gott. Er allein kann wirklich unser Herz erfüllen. Und so lesen wir dann auch im Vers 11, aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an der Fülle des göttlichen Heils. Sie werden. Dort ist es eine Verheißung, nicht ein Befehl. Wenn wir also in Gott unsere Fülle suchen, dann werden wir diese Lust haben, diese Freude an der Fülle des Heils. Nun, was das für junge Menschen heißt, haben auch junge Menschen unter uns, das sagt uns der Prediger. Im Prediger 11, Vers 9 bis 12, 2. Freue dich, heißt Jüngling. Muss nicht traurig sein deiner Jugend. Freude ist eine Gabe Gottes, die richtige, wahre Freude. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem Weg deines Herzens und nach der Erscheinung deiner Augen. Doch wisse, dass Gott dich um all dieser Dinge willen zur Rechenschaft ziehen wird. Dann entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern. Denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Nichtigkeit im Sinn, sie vergehen schnell. Schnell wird das Haar grauer. Und denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ist übrigens interessant, eine Schöpfer, in der Mehrzahl steht eigentlich im hebräischen Text. Ne? Das ist ein dreieiniger Gott, der durch Gott Vater hat, durch Jesus Christus alles erschaffen. Das ist hier mit eingeschlossen. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Sie gefallen mir nicht. Ja? Ja, also, das heißt, lebe in der Jugend mit deinem Schöpfer, dann kommen diese Tage nicht zu schnell. Das ist eine wunderbare Aussage, nicht? Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz begehrt, so die Elberfelder Übersetzung, ähnlich in der Lutherbibel. Wörtlich heißt es, er wird dir die Wünsche deines Herzens geben. Was sind Wünsche des Herzens? Das hebräische Wort, das nur noch einmal in Psalm 20, Vers 6 erscheint, heißt Mishala, ist abgeleitet von Sha'al, heißt Fragen, Bitten. Wird auch für das Gebet gebraucht, das gleiche Wort. Gott bitten, Gott fragen. Und im Griechen steht ein Wort, das zum Beispiel im Neuen Testament im Philipper 4, Vers 6 erscheint, wo Paulus auffordert, unsere Gebetsanliegen, das gleiche Wort, die Gebetsanliegen, die Bitten in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Oder im 1. Johannes 5 erscheint das gleiche Wort, wo wir in Vers 14 und 15 lesen, im 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir, wann? Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, das Erbetene, das gleiche Wort, das Erbetene haben. Dass wir von ihm erbeten haben. Wir haben es dann schon. Das ist also die gleiche Verheißung wie im Psalm 37. Er wird dir die Wünsche des Herzens geben. Aber man kann auch mit einer falschen Motivation bitten. Das sagt uns der Psalm 78. Israel hat für ihre Seelen haben sie gebeten, so wörtlich. Das heißt für ihre Lust, für ihre Begierde. Und Jakobus schreibt es gleich in Kapitel 4, Vers 2 und 3. Ihr habt nicht, weil ihr für eure Begierde bittet. Also Lust am Herrn heißt nicht, ich bitte für meine Begierde, ich habe ja Lust am Herrn. Ne? Ich habe ja Lust an mir, heißt es eher. An meinen Begierden, die soll er erfüllen. Nein, wenn ich nach seinem Willen bitte. Wir können also festhalten, Gott will mein Leben erfüllen. Er will allein meine Lebenserfüllung sein, weil er das auch allein kann. Alles andere befriedigt am Schluss nicht. Lust haben an der Welt, an den Sünden, befriedigt am Schluss nicht. Und wenn wir auf Gott vertrauen, dann sind wir voller Zuversicht. Jesus ist dann die Grundlage unseres Lebens, weil er sein Leben hingegeben hat am Kreuz. Damit sind noch nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt. Das sagt der Psalmist nicht, das wäre ein Missverständnis. Aber zeigt uns im Folgenden, er lädt uns ein, unseren Weg Gott anzuvertrauen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Gott meinen Weg anbefehlen. Ich lese die Verse 5 bis 6 noch einmal. Die Elberfelder Bibel schreibt hier, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Heute scheint die Sonne gerade nicht, aber sie ist schon aufgegangen und wird wieder scheinen, denke ich. Das hebräische Wort, das hier übersetzt wird mit Befehl, heißt Gol. Gol ist verwandt mit Gilgal. Das heißt, Gilgal ist daher abgeleitet. Oder Galil. Und Galil heißt auf Deutsch Galiläa. Warum Galiläa? Weil das eine Hügellandschaft ist. Heißt Wälzen. Wälzen, rollen. Rolle auf den Herrn deinen Weg. Ja, wenn Petrus fordert ja auf, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, wenn das nicht geht, wenn es zu schwer ist, dann rollen wir einfach. Es kann ja sein, dass der Weg so schwer ist. Immer wieder ist in der Bibel vom Weg die Rede. vom falschen Weg und vom richtigen Weg, schon im Alten Testament. Und so fordert Jesaja auf in Jesaja 55, Vers 7, oder Gott durch Jesaja: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Der Weg gehört eng mit dem Gedanken zusammen. Und kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und nachher heißt: Gottes Wege und Gottes Gedanke sind so weit höher, wie unsere Gedanken höher ist als die Erde. Und Gott macht selbst die Tiefen des Meeres zum Weg und die Berge, und er wird Israel einen Weg bereiten, damit sie wieder zurückgehen kann. Damit das Volk wieder zurückgehen kann. Gottes Weg ist untadelig, und es heißt auch im Psalm, dass er seinen Weg oder den Weg derer untadelig macht, die auf ihn vertrauen. Oberflächlich gelingt der Weg der Gottlosen, aber nur oberflächlich. Auf die Dauer nicht. Sie sind nicht wirklich glücklich. Wälze auf den Herrn deinen Weg. In Sprüche 16, Vers 3 lesen wir, dass wir unsere Werke auf Gott wälzen sollen. Der Weg ist gefüllt mit Werken. Wälze auf Gott deine Werke, vertraue sie ihm an, und deine Gedanken werden zustande kommen. Gedanken sind auch Pläne. Das gleiche Wort. Deine Gedanken mit folgenden Wort: So wird er handeln. Das heißt, mache Gottes Weg zu deinem Weg. Dann ist das Gott. Dann ist dein Weg Gottes Weg. Und dann ist er verantwortlich. Wechsel den Chef. Hä? So wunderbar. Er ist dann zuständig. Er ist Chauffeur, dass du auch ankommen kannst. Gott wird handeln und wird dein Recht aufgehen lassen wie die Sonne. Das sind Verheißungen, die Jesaja auch wieder aufnimmt. Jesaja 61 in Bezug auf den kommenden Erlöser. Auch dort wird verheißen, dass Gottes Gerechtigkeit aufgehen wird, Gottes Licht wird Israel aufgehen. Frage ist: Was ist denn heute mein Lebensweg, den ich auf Gott wälzen soll? Vielleicht ist die Schule, werde ich sie bestehen, werde ich sie nicht bestehen? Ja, welche Richtung soll ich wählen? Welchen Beruf soll ich wählen? Werde ich es denn schaffen, wenn ich diesen Beruf wähle? Bin ich da nicht überfordert? Und so weiter. Oder dann die Frage: Welchen Lebenspartner, welche Lebenspartnerin soll ich wählen? Wen soll ich heiraten? Bin ich denn überhaupt hübsch genug? Ja, werden die Männer auf mich schauen und umgekehrt? Und dann dreht man sich ständig nur um sich, sich noch ein bisschen hübscher zu machen, noch hübscher nicht. Und dann dreht sich alles um die Gedanken der Männer oder um die Gedanken der Frauen. Findet man eine? Wälze auf den Herrn deinen Weg. Mach deinen Weg zu Gottes Weg. Er wird für dich sorgen. Er hat immer wieder den Männern Frauen geschenkt, und das hat er mir auch eine geschenkt, die Gabe Gottes heißt, und er wird auch für euch sorgen. Oder ist die Sorge um den Arbeitsplatz? Ja, werde ich meinen Arbeitsplatz behalten oder nicht? Das ist ja heute auch nicht immer sicher. Oder werde ich schaffen? Man wird älter, die Kräfte schwinden. Werde ich dem Leben noch gerecht werden? Und damit verbunden vielleicht auch, ja, wird man seiner Arbeit in der Gemeinde gerecht werden, wenn die Kräfte schwinden? Das sind so Sorgen, die uns beschäftigen, das ist unser Lebensweg. Wir dürfen diese Sorgen auf Gott rollen, wälzen. Wälze auf den Herrn deinen Weg. Und wir haben Jesaja 43, Vers 1 und 2, die wunderbare Verheißung, die dort primär Israel gilt, aber sicher durch Jesus Christus auch wieder uns, wo wir lesen: Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich, also ich werde ja dort angesprochen, ne? Und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mein bist du. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du dich nicht versengen. Wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gott wird deinen Weg zu seinem Ziel führen. Wir dürfen ihm völlig vertrauen. Und wie eben 1. Petrus schreibt, im 1. Petrus 5, 6 bis 7, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr jede Sorge auf ihn werft, weil er sich um euch kümmert. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und nur so können wir innerlich ruhig werden, auch in unserer hektischen Zeit. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Still auf Gott warten, statt mich aufzuregen. Ich lese die Verse 7 bis 9 noch einmal im Psalm 37, 7 bis 9. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Still sein vor Gott. Still sein ist nicht gerade Kennzeichen unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Wir sind so beschäftigt, wir sind so gestresst mit dem Beruf, mit der Familie, mit dem Urlaub, mit den Hobbys, ja, und mit dem Smartphone. Man kommt nicht zur Ruhe. Also manchmal denkt man, ja, es ist schlimm. Überhaupt, dann ist man so im Urlaub, aber auch da gibt es keine Ruhe. Wo man auch ist, immer gestresst, immer gestresst. Oder vielleicht kann es auch sein, dass wir in geistlicher Hinsicht so engagiert sind, dass wir auch da ständig gestresst sind und vielleicht auch eine gewisse geistliche, fromme Überheblichkeit entwickeln. Ja, die anderen, die sind nicht so aktiv wie ich und so weiter und ich werde geistlich überheblich. Auch da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einen frommen Aktivismus entwickeln, sondern dass wir immer wieder zur Ruhe kommen. Wie kann ich zur Ruhe kommen in unserer Zeit? Nun, es war sicher immer schon nicht ganz einfach, aber Gott hat seine Wege. Er hatte mit Israel seinen Weg, um sie zur Ruhe zu bringen. So lesen wir im 2. Mose 14, dass Gott Israel an eine Stätte führte zwischen Migdol und dem Roten Meer. Und dann vor ihnen lag das Rote Meer und hinter ihnen kamen die Ägypter, die sie vernichten wollten. Ja, was sollten sie nun? Nun, da lesen wir in 2. Mose 14, Vers 14, kann man sich leicht merken, diese wunderbare Verheißung. Der Herr wird für euch kämpfen. Krieg führen heißt das. Er wird's tun. Und ihr werdet stille sein. Jahwe wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Jahwe, der dem Mose seinen Namen offenbart hatte bei der Berufung. Jahwe ist abgeleitet von Haya oder Hava, aramäisch Hava, hebräisch Haya, heißt sein. Und Gott hatte gesagt, ich werde mit euch sein. 2. Mose 3, Vers 12 und Vers 14, ich bin, der ich bin. Ich bin mit euch. Ja, das sind wunderbare Verheißungen und auf diesen Gott nimmt auch der Psalmist immer wieder Bezug. Wenn es hier heißt Herr, großgeschrieben, dann steht im Hebräischen dieser Name Gottes, Jahwe. Und da lesen wir im Psalm 62, Vers 6, allein vor Gott werde still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Oder im Klagelieder 3, Vers 25 und 26, obwohl das Buch Klagelieder heißt, finden wir dort immer wieder hervorragende Verheißungen. Nicht nur Klagen. Kapitel 3, Vers 25, 26. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man still hofft auf die Rettung des Herrn. Nehemiah 8, können wir lesen, dass das Volk weinte und so weiter. Sie hatten das Gesetz gelesen und man hatte die Sünden erkannt. Da heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nachher heißt es, Vers 11, seid still, seid nicht bekümmert. Seid still, seid nicht bekümmert. Und der Psalmist sagt, wie ein Kleinkind an der Brust seiner Mutter, so habe ich meine Seele beruhigt in Gott. Ich bin geborgen in Gott. Wie ein Kleinkind, das gestillt worden ist und ganz ruhig an der Brust der Mutter schläft. Das ist doch ein wunderbares Bild. Ja, und wenn wir uns schnell aufregen, ja, ich würde ja schon so gerne zur Ruhe kommen, aber das ist der Daniel, der mich immer wieder aufregt, auf die Nerven geht und so weiter nicht und wer auch immer. Oder der Oliver. Ja. Da lesen wir im Psalm 4, Vers 5. Paulus lehnt sich in Epheser 4, Vers 26 offenbar daran an. Psalm 4, Vers 5. Er bebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager, aber seid still. Er bebt, aber sündigt nicht und denkt nach auf dem Lager, wo man schläft, und seid still. Ja, manchmal wäre es gut, man würde zuerst mal nachdenken, bevor man sich zu schnell aufregt. Und wenn ich nachdenke, dann werde ich daran erinnert, dass Gott meinen Weg, dass mein Weg sein Weg ist und dass er für mein Recht sorgen wird. Das sagt auch Paulus, schreibt in Römer 12, Vers 17 und weiter, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern haltet, so viel an euch liegt, Frieden mit jedermann. Wir bieten den Frieden an. Ob sie den annehmen oder nicht, das ist da nicht unser Problem. Rächt euch nicht, denn mein ist die Rache, sagt Gott. Gott wird für mein Recht sorgen. Deswegen kann ich still werden, auch wenn Menschen mir zu schaffen machen. Ja, es ist gut, wenn wir das heute auch immer wieder so erfahren, dass wir vor Gott in Jesus Christus ruhig werden, ihm gehört unser Lebensweg und wir müssen uns nicht aufregen. Harre auf den Herrn. Warte auf sein Eingreifen. Und damit möchte ich kurz zusammenfassen, was wir jetzt gehört und gesprochen haben. Wir haben hier vor allem drei Aufforderungen, die auffallen. Vertraue auf den Herrn, es geht hier um die Beziehung zu Gott. Vertraue auf den Herrn. Und dann zweitens, wälze auf den Herrn deinen Weg. Es geht um das Leben, das Gott uns schenkt, den Lebensweg. Es gibt auch falsche Wege. Wir sollen umkehren vom falschen Weg und unseren Weg zu Gottes Weg machen. Er soll der Chauffeur sein. Er soll der Chef sein, dann wird er zu seinem Ziel führen. So wird er handeln. Und drittens, sei still vor dem Herrn. Es geht um die Beziehung zum Nächsten, zum Gottlosen, der mir zu schaffen macht, der mich aufregt, er nervt. So oft hört man das Wort, nicht? Du nervst oder er nervt. Die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Das ist, was Jesus auch sagt, Matthäus 5, Vers 5. Die Grundlage dafür ist das Vertrauen, Die Gewissheit, dass mein Leben Gott gehört durch Jesus Christus und dass er rechtzeitig eingreifen wird. Wenn wir das heute als ganze Gesellschaft anwenden würden, es gäbe sicher viel weniger psychisch und physische Krankheiten. Es gäbe viel mehr ganzheitliches Heil. Gott will unser ganzheitliches Heil. Damit ist nicht gesagt, dass wir nie krank sind. Das gehört leider auch zum irdischen Leben. Damit ist nicht gesagt, dass mir immer äußerlich gut geht. Wir haben zu kämpfen, auch innerlich haben wir zu kämpfen. Und manchmal verstehen wir auch nicht, warum das geschieht, warum das geschieht, warum Gott das zulässt. Manches verstehen wir nicht. Aber wir dürfen alles auf Gott wälzen, auf Gott rollen. Unser Weg ist sein Weg und er wird handeln und er wird zu seinem Ziel führen. Es lohnt sich, Gott ganz zu vertrauen, auch in deiner Situation. Er hat immer einen Ausweg. Amen. Allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, Jesus Christus, der du alles gemacht hast, auch uns, in deinem Ebenbild und uns erlöst hast durch deinen Tod am Kreuz. Danke für diesen Reichtum, für die Vergebung, für das Neuleben. Danke für dein Wort und danke, dass du unsere Gedanken kennst und unsere Wege kennst und dass du dafür sorgst, dass wir zu deinem Ziel gelangen werden. So bitte ich, Herr, schenk uns immer wieder die innere Ruhe, die Geborgenheit bei dir, mitten im Kampf des Lebens, dass wir bei dir zur Ruhe kommen, dass wir geborgen sind und dass wir diese Geborgenheit auch weitergeben können. Amen.